Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian und an dieser Stelle natürlich wie immer mit mir von der Partie der großartige Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Moin, moin. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich genieße gerade meinen Kirsch-Marzipan-Tee. Der ist wirklich gut. Tatsächlich so ein Überbleibsel aus der Winterzeit, aber ich hoffe zumindest, dass dieser Tee es noch irgendwie ins Frühlingsregal schafft. Der ist sehr gut.
Ich genieße gerade ein San Miguel, ein kaltes Bierchen zur Aufnahme. Ja, ich habe jetzt die letzten Wochen gottlos viel gearbeitet und jetzt dieses Wochenende frei. Da kann man sich dann auch mal was gönnen zur Aufnahme. Das ist traumhaft.
Ja, auf alle Fälle. Ich möchte aber auch dazu sagen, weil es ja gerade um kulinarische Themen geht, ich habe heute ein Dislike dabei. Das kann ich jetzt schon spoilern. Aber es ist nicht nur irgendein Dislike, es ist die Mutter aller Dislikes.
Ich bin sehr gespannt.
Das kannst du sein.
Ich würde sagen, wir steigen in den Fall ein und dann kannst du danach deine Mutter aller Dislikes anbringen. Kurz vorab noch für alle, die sich fragen, ob wir auf die Entwicklungen im Fall Jokze eingehen. Ein Fall, den wir ja im Podcast zweimal schon besprochen haben. Einmal zu unserem einjährigen Bestehen und einmal im Radio-Kontext. Da werden wir jetzt heute nichts zu sagen. Das machen wir morgen, wenn wir im Studio sind für die nächste Radiofolge. Die wird dann ab Mittwoch zu hören sein auf den gängigen Plattformen. Und dann könnt ihr da quasi unseren Senf dazu hören, wenn ihr das denn möchtet. Ja, überraschende Wendung auf jeden Fall, dass der nach 40 Jahren auf einmal als geklärt gilt.
Ja, definitiv. Aber dazu morgen mehr, beziehungsweise in den nächsten Tagen für euch.
Ja, nichtsdestotrotz von einem Cold Case zu einem anderen, also Jokze, der geschlossen wurde zu einem, ja, auch sehr mysteriösen Fall, einem, naja, ist es ein Fall oder ist es kein Fall? Einer dieser Geschichten, wo wir gar nicht so richtig wissen, was eigentlich passiert ist. Es ist jemand verschwunden, die Umstände sind relativ mysteriös und das Ganze ist nun auch schon 18 Jahre her, sodass sich da auch die Frage stellt, was ist passiert und wieso gibt es nach all dieser Zeit keine Antwort. Es geht um das Verschwinden des damals 34-jährigen Martin Bach. Seine Frau und seine Tochter, die werde ich im Podcast-Kontext mit anderen Namen nennen. Die Hinterbliebenen hatten sich gewünscht, nicht mit ihren tatsächlichen Namen in der Berichterstattung aufzutauchen. Und das respektieren wir natürlich. Und in dem Spiegelartikel, Spiegel oder Stern, der mich damals darauf aufmerksam gemacht hat, vor einigen Jahren auf diesen Fall, da wurde die Frau Tanja genannt und die Tochter Marie. Und dann habe ich mich entschieden, dass wir das einfach so übernehmen für den Podcast, aus Gründen der Einfachheit.
Klingt sehr vernünftig. Es wäre jetzt auch seltsam, wenn du Tanja und Marie einfach Stefanie und Melanie genannt hättest. Das wäre an der Stelle. Also, verstehst du, wenn du die vorher schon genannt hast und dann, naja, okay.
Ich hatte tatsächlich Angst, dass ich eigene Namen mir ausdenke und dann bei denen ins Schwarze treffe. Also, dass ich dann Namen ausdenke als Tarnnamen und das dann die tatsächlichen Namen sind. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, rauszusuchen, wie die tatsächlich hießen. Ich kenne nur diese vom Spiegel oder vom Stern ausgetauschten Namen Tanja und Marie und deswegen, wie gesagt, bleibe ich dabei.
Nein, das war auch von mir aus viel eher so als schlechter, aber auf keinen Fall, keineswegs geschmackloser Witz gemeint, so nach dem Motto, Tanja nenne ich im Folgenden Melanie. Weißt du so, also
ich weiß, so war das gedacht. Ich weiß schon, wie das gemeint war. Ich wollte nur meinen Gedankengang erklären.
Gut, also du moderierst meine Witze inzwischen weg. Verstehe, Kim, verstehe.
Nur wenn sie besonders schlecht sind.
Na gut, so sei es. Dann lassen wir es an der Stelle mal unbewertet und sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja, Martin Bach stammt aus einer 4000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein. Aukrug ist 1973 geboren und eben 34 in dem Jahr, in dem wir uns befinden, also 2007. Der ist einfach ein ganz normaler Dorfjunge quasi, begeisterter Fußballspieler, Handwerker, gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Also es gibt jetzt nicht so unglaublich viel zu ihm zu sagen. Das sind so die Kernpunkte, die immer wieder auftauchen. Fleißiger, allseits beliebter Typ, der halt so im Fußballverein engagiert ist, der ein super Verhältnis zu seinen Eltern hat und da im Dorfleben eben so integriert und quasi gegenwärtig war. Jemand, den man kannte.
Verstehe. Aukrug sagt mir mal gar nichts und du sagst aber Dorfleben. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, in Deutschland.
Ja, ist wahrscheinlich untergegangen in meinem Anmoderationsschwall 4000 Einwohner Dorf in Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein, okay, danke.
Sagt mir abgesehen von diesem Fall auch einfach überhaupt nichts, aber es auch, spielt auch letzten Endes gar keine Rolle. Der Fall an sich trägt sich woanders zu, etwas näher an unserer Heimat und lustigerweise dort, wo der Jokze-Fall sein Ende gefunden hat, nämlich in Hagen, aber dazu komme ich im Laufe der Geschichte.
Okay.
Im Jahr 1996 lernt der junge Martin bei einem Zahnarztbesuch die Zahnarzthelferin Tanja kennen. Die ist einige Zeit zuvor aus Hagen ebenfalls nach Schleswig-Holstein gezogen und arbeitet da jetzt als Zahnarzthelferin. Und ja, die beiden verlieben sich relativ zügig, werden auch relativ schnell ein Paar. Also das geht dann alles ganz, ganz schnell. 2001 kommt die gemeinsame Tochter zur Welt. Wie gesagt, wir nennen sie Marie in diesem Kontext. Die spielt aber auch nur am Rande eine Rolle. Und weitere 3 Jahre später, 2004, heiraten die beiden dann. Es ist eine relativ große Hochzeit im Dorf. Wie gesagt, speziell Martin ist da sehr eingebunden und beliebt. Und die beiden gelten eigentlich so als Vorzeigepaar. Also glückliches Traumpaar und ja, allseits beliebt. Das ist auch eine sehr große Hochzeit. Da feiert quasi der halbe Ort. Die beiden krönen ihre Liebe mit dieser Eheschließung.
Verstehe.
Im darauf folgenden Jahr, 2005, greifen Martins Eltern der kleinen Familie so ein bisschen unter die Arme und schenken ihnen quasi das Elternhaus, überschreiben also das Haus, ihr Haus auf Martin und seine Frau, wünschen sich allerdings ein lebenslanges Wohnrecht, also die möchten quasi das Recht beibehalten, solange sie ja nicht pflegebedürftig sind und das irgendwie bewerkstelligbar ist, da mit dem Sohn und der Schwiegertochter unter einem Dach zu leben, möchten sie das Recht haben, in diesem Haus zu wohnen. Und das ist natürlich kein Problem für Martin, der, wie gesagt, seiner Familie sehr, sehr nahe steht.
Mhm.
Martin ist generell handwerklich sehr begabt, fleißig und hat jetzt auch nicht unbedingt finanzielle Probleme. Und so beschließt er, dieses Geschenk anzunehmen, aber dennoch aus Bequemlichkeitsgründen anzubauen an das Elternhaus, sodass also das einfach für seine hoffentlich noch wachsende Familie, also er wünscht sich auch noch mehr Nachwuchs, und mit den Eltern, damit das nicht zu eng wird, nimmt er sich also vor, da noch ein bisschen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, dass das da auf lange Sicht auch funktionieren kann.
Hm, verstehe. Bedeutet aber auch, dass die junge Familie eigentlich woanders wohnt. Wenn du sagst, dass die Eltern Wohnrecht haben, wohnen sie im Haus, ja? Also die haben da jetzt nicht irgendwie ein Apartment für sich oder so.
Also zuvor weiß ich nicht, wo die gewohnt haben, bis zu dem Überschreiben des Hauses. Ich nehme an, dass das Haus dann so unterteilbar war, dass dann vielleicht die Eltern so eine eigene abgegrenzte Wohnung hatten oder so. Bei vielen Häusern ist es ja so, dass man quasi, wenn man irgendwo im Treppenhaus eine Wand einzieht, dann quasi 2 getrennte Wohneinheiten draus gemacht hat, ne? Also so stelle ich mir das
da auch. Ja, klar. Ja, klar. Also das, die Frage rührt jetzt einfach daher, dass ich mich gefragt habe, okay, ich weiß ja nicht, wie es hier weitergeht, aber welche möglichen Konflikte bahnen sich hier an dieser Stelle gerade an? So, weißt du, das ist so der Punkt.
Ja klar, das sind durchaus einige, die sich da anbahnen könnten. Das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die wohl überlegt sein will, auch als Kind wieder bei den Eltern einzuziehen. Das hat ja oft Konfliktpotenziale, weil man irgendwie immer das Kind bleibt, ne, und sich immer den Regeln unterwerfen muss gegebenenfalls. Aber auch als Ehepartner bei den Schwiegereltern einzuziehen, das ist ja durchaus auch eine Sache, die mit Konfliktpotenzial einhergeht, je nachdem. Mhm. Aber Tanja und ihre Schwiegereltern, die kommen sehr, sehr gut klar. Also da gab es scheinbar im Vorfeld keinerlei Konfliktpotenzial, sodass sie, glaube ich, auch dieses Geschenk der Eltern Martins ganz gerne annimmt.
Okay.
Martin hat kurz zuvor auch Tanjas Mutter mit einer Bürgschaft geholfen. Die hat sich eine Eigentumswohnung gekauft und Martin hat quasi da finanziell für sie gebürgt. Also wie gesagt, der steht ganz gut da mit seinem Handwerksberuf.
Mhm.
Ist aber auch so ein Typ, der sein Geld beisammen hält, also der vernünftig wirtschaftet, der hat nichts aus dem Fenster zu werfen, sagen wir mal so. Deswegen ist der eben sehr, sehr fleißig in Eigenleistung. Also dieser Anbau beim Haus seiner Eltern, da macht er alles, was er selber machen kann, selber einfach, um Geld zu sparen und um, ja, zu wissen, dass es gut gemacht ist. Ne?
Ja, verstehe.
Das ist ja tatsächlich auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine extrem kostenintensive Geschichte und alles, was man da selber machen kann, das sollte man auch selbst verrichten.
Ja, ich meine, das, wenn man auch Handwerker ist, komplett naheliegend, wenn man also die Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, das selbst zu machen. Und natürlich auch die Zeit, dann, man darf nicht vergessen, Handwerker, die 8 oder 10 Stunden oder so am Tag mal lochen und dann nochmal zu Hause bauen müssen, das ist natürlich extrem heftig.
Ja, ich erinnere mich da als Kind so ganz, ganz düster dran. Du kennst ja mein Elternhaus. Für die Zuhörer, die kennen es natürlich nicht. Das war so ein altes Fachwerkhaus, ehemals Bauernhaus, glaube ich, mit einem relativ großen Grundstück. Und das war in einem ganz erbärmlichen Zustand, als wir es gekauft haben. Das hat auch nur ein Apfel und ein Ei gekostet. Und mein Vater hat das dann quasi neben seinen Montagetätigkeiten auch komplett selber renoviert. Ne? Also
ja, ist echt abgefahren. Ja.
Teilweise wirklich wochenlang im Ausland auf der Baustelle gewesen und dann jede freie Minute quasi in den Umbauarbeiten investiert, ne? Sodass dann man teilweise auch längere Zeit in der Baustelle gewohnt hat, weil dann die Bauarbeiten immer länger mal stillstehen mussten. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ist ja dann auch ein jahrelanger Prozess für euch gewesen.
Das hat sich gezogen, ja. Das hat sich aber auch gelohnt. Er hat das natürlich absolut mega gemacht, muss man sagen. Oder
ja,
so aus meiner
top,
Sicht.
Auf jeden Fall.
Aber das war so, also meine Kindheit, so Kindergarten, Grundschule war schon so eine relativ stetige Baustelle. Immer was zu tun, so Kleinigkeiten hier und da. Ne?
Mhm.
Egal. Martin und sein Vater, die werken jetzt also so 2 Jahre an diesem Anbau. Der nimmt langsam Gestalt an. Und das familiäre Leben da im Elternhaus, das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also die haben sich da scheinbar ganz gut arrangiert mit allem. Wir sind jetzt im Jahr 2007 und ja, Mai 2007, wie gesagt, der Anbau nimmt Gestalt an und es wird von allen Beteiligten eigentlich berichtet, dass speziell Martin diese räumliche Nähe zu seinen Eltern sehr genießt. Also der ist als Familienmensch bekannt und der bereut, glaube ich, keine Sekunde dieses im Elternhaus wieder eingezogen zu sein und das die ganze Familie unter einem Dach zu haben. Der ist auch ein sehr begeisterter und zuverlässiger Vater. Der hat eine sehr enge Bindung zu seiner kleinen Tochter, die mittlerweile 6 ist und genießt das halt eben auch, dass die eben sehr eng mit seinen Eltern groß wird, dass die ihm so ein bisschen helfen können bei der Erziehung, dass die auch mal abnehmen können und ihn entlasten können, aber dass man alles so nah beieinander hat. Tanjas Mutter, wie gesagt, hat auch eine Eigentumswohnung in der Nähe. Das ist alles sehr, sehr nah beieinander, alles sehr eng.
Hm.
Im Juni 2007, 1. Juni, das ist ein Freitag, da überrascht Tanja Martin und seinen Vater auf der Baustelle und sie fragt, ob Martin spontan mit nach Hagen kommen möchte. Sie will dort den Geburtstag ihres Onkels besuchen und an diesem Freitag nach Hagen fahren, bis Sonntag bleiben. Martin hat eigentlich keine große Lust, aber er kennt ihren Onkel Horst auch, der wird 60, ist ein runder Geburtstag. Das ist schon auch so ein Ereignis, wo er sich so ein bisschen gezwungen sieht, mitzukommen. Aber er zögert dennoch, weil er zum einen Arbeitszeit verliert, die er in dieses Wochenende hatte er quasi fest eingeplant für Umbauarbeiten. Und vor allem ziert er sich so ein bisschen, weil er niemanden so richtig kennt auf dieser Feier und er hat eigentlich keine Lust, da so 2 Tage rumzuhängen in Hagen unter lauter Fremden. Er ist jetzt nicht so der super extrovertierte Typ, also er ist so in seinem Dorfkontext, wo er reingeboren wurde und wo er jeden kennt, da ist er gesellschaftsfähig, klingt jetzt scheiße, da ist er ja ein guter...
Sozial.
Da ist er sozial, genau, aber er ist jetzt niemand, der sich so auf einer fremden Party irgendwie entpuppt und da mit jedem ins Gespräch kommt.
Ist ja eigentlich auch faszinierend, ne? Eigentlich so ein gesellschaftlicher Typ, ne? Also der immer unter Leuten ist, sich gut versteht, auch kein Problem damit hat, ein Schwätzchen zu halten, würde man sagen, ne? Oder auch mit anzupacken in der Nachbarschaft, was man halt so macht, ne? So am Dorf, sag ich mal. Aber eben genau dieses Verhalten dann abzulehnen, wenn es außerhalb wird. Das ist schon irgendwie interessant, ne?
Es ist halt immer ein Unterschied, ob man sich in gewohnten Kreisen bewegt oder ob man das dann eben tut, wo man niemanden kennt, ne?
Ja, ich habe das deswegen jetzt so kurz reflektiert, weil ich mich, wenn man das ja kennt, dass es ja total schwierig ist, von außen in so eine Dorfgemeinschaft zu kommen und dann irgendwie dort aufgenommen zu werden, weißt du? Und nicht, weil die dir was Böses wollen, sondern einfach, weil es, keine Ahnung, was mit Interessen zu tun hat, weil du vielleicht auch eine andere Lebenshaltung oder sowas mitbringst, ne? Also eine andere Philosophie sozusagen vom Leben. Und das muss halt nicht zwangsläufig kompatibel sein, so weißt du. Also man kennt das quasi nur aus der Perspektive. Und dass es quasi andersrum halt auch so eine Art der Verschlossenheit geben kann, wenn es dann in andere Gegenden geht, das finde ich eigentlich ganz spannend. So.
Ja, das ist
vom bloßen Gedanken her, weißt du?
Das ist soziologisch gesehen eigentlich so ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. So Misstrauen allem Fremden gegenüber ist ja letzten Endes eine Überlebensstrategie. So, wenn du im Mittelalter oder so oder in früheren Zeiten jeden Fremden, der in deinen Ort gekommen wäre, direkt herzlich empfangen hättest, dann hättest du immer Gefahr gelaufen, dir irgendwie jemanden ins Haus zu holen, der dich verrät, der dich ausraubt, was auch immer. Ne? Und so hat sich, glaube ich, dieses wir gucken erstmal auf uns und alles Fremde ist erstmal, das beäugen wir erstmal misstrauisch. Das hat sich, glaube ich, einfach so evolutionstechnisch so ein bisschen in uns gehalten und in so Gebieten, wo eben selten fremde Menschen hinauswandern, also keine Dörfer, die eher isoliert sind, da wird das natürlich nicht so durchbrochen wie bei Menschen, die in der Stadt leben oder so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen.
Ja, auf alle Fälle, klar.
Das ist so ein bisschen so ein Überbleibsel aus der Zeit.
So ein Urinstinkt, meinst du?
Genau, ja.
So, ne, ja. Keine Ahnung, kann auf jeden Fall sein. Also ist jetzt auch egal an der Stelle. Aber ich fand das jetzt irgendwie trotzdem spannend.
Ist egal auf jeden Fall, ja. Martin lässt sich jedenfalls erweichen und überreden, mit nach Hagen zu fahren. Und so machen die beiden sich dann auf dem Weg in dem gemeinsamen VW Polo und fahren an diesem 1. Juni, einem Freitag, wie gesagt, Richtung Hagen. Die Geburtstagsfeier findet im Stadtteil Hagen-Eckesei statt, in einem Vereinsgebäude eines Fußballvereins aus diesem Stadtteil. Das ist so ein wenig einladendes, einstöckiges Flachdachgebäude. Man kennt diese typischen Fußballvereinshäuser, die so aus den 60er, 70er Jahre kommen, die alle schon bessere Zeiten gesehen haben, die von außen so ein bisschen wenig einladend aussehen und innen dann so holzgetäfelt, so diese Feierräume haben.
Moment, ein wenig einladendes Gebäude in Hagen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gibt.
Nee, natürlich nicht. Hagen ist generell Land auf, Land ab für seine unglaubliche Schönheit bekannt. Da gibt es, aber doch, auch da gibt es Gebäude, die wenig einladend sind, ja.
Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Quasi unmittelbar dahinter verläuft ein kleiner Fluss und es ist so ein bisschen Industriegebietscharme, das Ganze insgesamt, diese ganze Gegend hat das so
ein bisschen. Ja, okay. Also es ist schon ein bisschen abgelegen vom Stadtkern und wenn du sagst Industriegebietscharme, dann ist es auch wirklich abgeschieden und man kann wirklich sagen, in dieser Nacht gab es oder an diesem Abend gab es die Feier und sonst war drumherum nichts. Die ganzen Firmen haben wahrscheinlich längst so ihre Hallen zugemacht, alle Männer und Frauen sind in Feierabend ins Wochenende eingegangen und abgesehen vom Pförtner oder sowas, vom Nachtschicht, vom Nachtwächtern oder sowas gibt es dann niemanden mehr.
Ja, man muss, so ganz einsam darf man sich das nicht vorstellen, also es gibt da beispielsweise eine Tankstelle in der Nähe. Es gibt da auch so ein paar Einfamilienhäuser, aber es hat eher so ein Industriegebiets-Vibe insgesamt. Es ist so ein gemischtes Industrie-Wohngebiet, aber auch eine Gegend, die als jetzt eher nicht so eine geile Gegend gilt innerhalb Hagens. Und ja, alles so ein bisschen runtergerockt. Wie gesagt,
ja.
Unmittelbar hinter dem Vereinsgelände fließt die Wolme. Das ist ein Nebenfluss der Ruhr und ist da quasi das beherrschende Wasserreservoir quasi der Gegend.
Das beherrscht. V, ne? Mit V geschrieben.
Ja, genau.
Wenn mich nicht alles täuscht, wird das sogar wie ein F ausgesprochen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Das kann sein, so tief bin ich da nicht eingestiegen. Das beherrschende Wasserreservoir der Gegend. Ich habe auf jeden Fall Sprachfindungsstörung. Ich irritiere mich.
Ja. Also zu unserer Verteidigung, Leute, wir sind wieder im alten Aufnahme-Urzeitsmodus sozusagen. Voll und ganz drin und in wenigen Stunden, quasi in weniger als 12 Stunden, treffen wir uns schon wieder. Also Fabian kämpft hier mit seinen Tagesreserven.
Ja, ich hatte auch eine wirklich anstrengende Arbeitswoche. Ich konnte wirklich keine Nacht durchschlafen. Ich bin irgendwie jede Nacht 4-5 Mal rausgeklingelt worden und hatte gestern wirklich noch Kopfschmerzen des Todes. Also ich kämpfe wahrscheinlich heute noch so ein bisschen mit den Auswirkungen, deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich manchmal ein bisschen rumschwafe.
Finde ich ganz interessant, dass du das so sagst, weil du hast eigentlich so ein sonniges Strahlen heute.
Habe ich das?
Ja, tatsächlich.
Weiß nicht, woher das kommen sollte. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, sonnig zu strahlen, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es das San Miguel in meiner Hand, das mich hier heute glücklich macht.
Entweder das oder hast du einen Uran-Lolli gelutscht oder sowas, ich weiß
es auch nicht. Vielleicht freue ich mich auch einfach darauf, dich morgen zu sehen und vielleicht freue ich mich auch einfach darauf, dass gar nicht mehr lange hin, am 4.5. unser diesjähriges Live-Debüt ansteht, also das erste Mal live 2025, ein knappes Jahr nach dem ersten Mal live überhaupt, letztes Jahr in der Krombacher Brauerei, 4.5. in Limburg. im Ting, Kleinkunstbühne Ting. Da gibt es auch noch Karten für. Ich verlinke das die Tage nochmal auf Instagram. Stichwort Instagram, folgt uns da. Ich hatte für dieses Jahr ein sehr unrealistisches Wachstumsziel ausgegeben. Das hat natürlich bei weitem nicht funktioniert, aber generell geht es da dieses Jahr sehr, sehr langsam voran. Das macht mich sehr, sehr unglücklich. Also das schmerzt mich wirklich. Leute, helft uns da ein bisschen zu wachsen. Helft
die Community zu vergrößern. Habt etwas Mitleid, dass Fabians Unglück sich dann doch noch irgendwie, keine Ahnung, ins Gute gelenkt wird sozusagen.
Ja, ich weiß, es ist total lächerlich, da so viel drauf zu geben. Ich meine, wichtig sind irgendwie die Leute, die da sind, die Community, wie aktiv die ist. Wichtig sind auch so die Hörerzahlen. Aber ich finde trotzdem irgendwie immer, das ist so ein bisschen, das ist einfach trotzdem Bestätigung für die Arbeit, die man macht, ne? Und wenn man dann einfach so, man soll sich nicht vergleichen, aber dann guckt man manchmal links und rechts und dann sieht man andere Podcasts, die unfassbar viele Follower haben und fragt sich, sind die wirklich 50 Mal so gut wie wir? Weißt du, also das, ich meine, man steckt hier irgendwie viel Arbeit und viel Herzblut rein und ja, ist dann manchmal so ein bisschen frustriert, wenn es bei anderen einfach so viel besser läuft, die natürlich auch zum Großteil ganz andere Möglichkeiten haben. Da, wenn wir jetzt gar nicht, ist es ja scheißegal, folgt uns einfach. So, Punkt.
Leute, der junge Mann hat gerade sein Herz ausgeschüttet. Also, ich würde sagen, mach das, was er sagte, bitte. Und wir machen weiter hier mit dem Bäume-Vollme-Tal, See, Fluss.
Ja.
Ab geht's.
Auf der Feier sind so knapp 100 Gäste, je nach Quelle. Manchmal wird von 80 gesprochen, manchmal von 100. Aber ich denke so, das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und Tanja ist da relativ gut integriert. Die kennt natürlich die meisten Leute. Das ist Verwandtschaft, das sind alte Freunde. Martin ist da auf der Feier Zeugenaussagen nach weitestgehend isoliert. Der trinkt zwar so ein paar Bierchen, aber der unterhält sich großartig mit niemandem. Der hält sich so am Rande auf. Tanja blüht total auf. Die ist jetzt nochmal in der alten Heimat. Die tanzt, die fühlt sich wohl. Aber so gegen 1 Uhr nachts, da kommt es zu einem Streit zwischen den beiden. Also keiner hat so richtig mitbekommen, worum es geht. Die beiden verlassen auf jeden Fall dieses Vereinsheim gemeinsam. Also zuerst streiten sie sich offenkundig noch in diesem Vereinsheim, verlassen das dann aber gemeinsam und verlagern den Streit dann nach draußen, wahrscheinlich, weil es da einfach ruhiger ist und weniger Leute das mitbekommen. Die Diskussion geht also draußen weiter, aber Tanja kommt nach einiger Zeit wieder rein, holt ihre Jacke und geht nach draußen, um das Gespräch fortzuführen, um Martin zu suchen. Der ist aber verschwunden. Also,
und die kleine Tochter ist aber auch nicht mit dabei, ja?
Ah, kurz, genau, das hatte ich vergessen. Die Tochter ist in Aukrug bei Martins Eltern geblieben.
Okay.
Die wollten die Kleine dann betütteln an dem Wochenende. Da hat irgend so eine Dorffestlichkeit auch stattgefunden, wo die dann gemeinsam hin wollten. Also die ist quasi raus aus der Gleichung. Die beiden sind einfach gemeinsam dahin gefahren.
Mhm.
Also Tanja hat ihre Jacke geholt, verlässt das Vereinsgebäude wieder und Martin ist verschwunden. Zuerst ist sie relativ sauer, weil sie denkt, dass der einfach betrunken und stur da durch die Gegend gelatscht ist und sie jetzt ihn suchen muss. Aber irgendwann macht sie sich dann auch so ein bisschen Sorgen und sie informiert so die anderen Leute im Vereinsheim und die machen sich alle so sofort auf die Suche nach Martin. Also die haben offensichtlich gar nicht so diesen Vibe, dass er einfach nur bockig und stur durch die Gegend geht, sondern die denken, dass was passiert sein könnte und machen sich auf und suchen.
Ja.
Wie gesagt, er ist angetrunken, er kennt sich in der Gegend nicht aus und so ist die Hoffnung, dass der nicht weit gekommen ist und vielleicht irgendwo sitzt und einfach nur motzig ist.
Ja, okay.
Die durchkämmen also so die Straßen in der Nähe und so Plätze, die so ein bisschen anziehend sind, so Bushaltestellen, diese Tankstelle, die in der Nähe ist, das wird alles so abgesucht, aber die finden ihn nicht. Und Tanja schläft dann die Nacht in dem VW Polo vor dem Vereinsgebäude in der Hoffnung, dass Martin in der Nacht zurückkommt und sie dann im Auto auf ihn warten kann, aber er kommt in dieser Nacht nicht zurück. Am 2. Juni, am Samstag, fährt sie dann nach Hause, statt wie bis Sonntag zu bleiben, wie geplant, und erzählt der gemeinsamen Tochter, dass Papa in Hagen bleiben wollte, der muss noch ein bisschen länger da bleiben, der hat irgendwie Spaß dran gefunden, die will dem Kind keine Angst machen. Erzählt aber natürlich, dass den Schwiegereltern was passiert ist, dass es da diesen Streit gab, dass Martin dann verschwunden ist. Auch die Eltern ärgern sich über Martin, weil die auch davon ausgehen, dass der einfach im angetrunkenen Zustand einfach motzig weggegangen ist, weil der der Konfrontation aus dem Weg gehen wollte, weil das in der Vergangenheit auch schon öfter vorgekommen ist, dass der also irgendwie sich gerade so alkoholgeschwängerten Diskussionen irgendwie entzogen hat, indem er weggegangen ist und dann einfach irgendwo rumgebrottelt hat und dann ein, zwei Tage später wieder aufgetaucht ist.
Okay, alles klar. Das ist ja auch auf jeden Fall mal spannend.
Also das ist jetzt kein ganz neues Verhalten und nichts, was irgendwie total aus dem Nichts kommen würde. Und so sind auch die Eltern der Meinung, okay, es hat sich einfach wie ein Idiot benommen, der braucht jetzt irgendwie einen Tag zum Nüchtern werden und runterkommen und dann ist wieder alles gut.
Ja, okay. Also er hat es in der Vergangenheit schon mal gemacht, war dann auf jeden Fall schon mal ein, zwei Tage weg. Ist einfach abgetaucht.
Genau.
Gut.
Auch am Sonntag, dem 3. Juni, hört niemand was von Martin und spätestens als er dann am 4. am Montag nicht auf der Arbeit auftaucht und immer noch niemand was von ihm gehört hat, wird dann sein Verschwinden auf jeden Fall ernst genommen. Denn das passt so überhaupt nicht zu ihm. Also egal wie motzig und dickköpfig der ist total pflichtbewusst und zur Arbeit wäre er auf jeden Fall erschienen, beziehungsweise hätte sich irgendwie abgemeldet. Jetzt beginnt allen klar zu werden, dass es eben nicht so ist, dass der irgendwo rummotzt, sondern dass wahrscheinlich wirklich irgendwas passiert ist.
Ja.
Jetzt wird auch die Polizei eingeschaltet und es beginnen tatsächlich Nachforschungen in der Nähe dieses Vereinsheims in Eckesey. Die durchkämmen die Gegend, die durchkämmen Krankenhäuser, also gucken, ob da jemand eingeliefert wurde, dessen Identität ungeklärt ist oder der vielleicht Gedächtnislücken aufweist. Man durchsucht Obdachlosenunterkünfte in der Hoffnung, dass der vielleicht einen Unfall hatte, sich nicht an seine Identität erinnert und einfach irgendwo untergetaucht ist. Die Bahnhofsmission wird befragt, aber nirgendwo findet man Martin. Arbeitskollegen, Freunde werden befragt, ob er sich gemeldet hat, ob die irgendwas wissen. Keiner weiß irgendwas. Auch die Wolme oder Volme, keine Ahnung, wie der Fluss ausgesprochen wird, wird abgesucht. Im Hinblick darauf, ob er vielleicht da reingefallen sein könnte, ist ja ein Szenario, was durchaus möglich ist. Ne? Man setzt sich nachdenklich an so ein Flussufer oder muss sich vielleicht erleichtern, fällt rein. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass der Fluss an dieser Stelle keinen Meter hoch ist. Also der ist sehr, sehr...
Ah ja, okay, alles klar. Also man hätte ihn im Zweifel ansonsten auch gefunden, relativ schnell, wenn er dort ertrunken
wäre. Ja, also er hätte eigentlich kaum da ertrinken können. Und wenn das so gewesen wäre, hätte man ihn da im Zweifel gefunden. Er hätte jetzt auch da nicht großartig mitgerissen werden können. Wie gesagt, die Volme ist ein Nebenfluss der Ruhr. Das ist natürlich ein etwas größerer Fluss. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Fluss eben so niedrig ist und so wenig Strömung hat, hätte das den Körper nicht abtreiben können. Da sind auch mehrere große Hindernisse, so Steine. Also die Leiche hätte irgendwo hängen bleiben müssen. Und in die Ruhr hätte sie auch nicht gelangen können. Da gibt es vorher so ein Staudamm. Und da wird täglich gearbeitet. Also wenn da jemand hingespült worden wäre, selbst für den Fall, dass die Wolme das geschafft hätte, dann wäre er spätestens da aufgefallen. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass er da in dem Fluss irgendwie zu Tode gekommen ist. Oder er hätte wirklich ganz, ganz ungünstig an irgendeiner komischen Stelle unter irgendeiner Wurzel oder unter irgendeinem Stein hängen müssen, was man jetzt so kaum vermuten kann. So ein Freak-Unfall, ne, was jetzt so eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million hat, dass es passiert und es passiert dann trotzdem.
Ja, genau. Aber die haben das alles komplett gecheckt, ja? Also sie haben das Wasser durchsucht, sie haben also zumindest mal so an diesem Steg oder was es ist, das einfach mal überprüft und sie haben dort nichts gefunden, gar nichts, also auch keine anderen Hinweise oder sowas von ihm, irgendwie, weiß nicht.
Genau.
Eine Jacke, ein Schuh oder sowas gab es auch nicht. Ja, okay.
Nichts, nein. Die Polizei befragt jetzt Tanja und auch die anderen Gäste der Party und natürlich erzählt Tanja von diesem Streit und es ging wohl ihrer Aussage nach darum, dass Martin generell so ein bisschen eifersüchtiger Typ war und
damit habe ich gerechnet.
Und Tanjas Cousin hat ihr irgendwelche Fotos auf seinem Handy gezeigt und das fand Martin scheiße und hat sie dann daraufhin zur Rede gestellt und dann gab es so ein Eifersuchtsgespräch. Was das für Fotos waren, weiß man nicht und ob der Cousin da irgendwelche Ambitionen hatte, weiß man auch nicht, es ist nicht verfolgt worden. Ob es so war, weiß man letztlich auch nicht. Man muss jetzt wieder dazu sagen, das ist wieder einer der Fälle, wo viele der offiziell angenommenen Abläufe dieses Abends auf Tanjas Berichterstattung basieren. Ne? Also quasi auf der Aussage einer Person. Sie sagt also, ihr Cousin hat ihr Fotos gezeigt, Martin war eifersüchtig, fand das scheiße. Wahrscheinlich, weil er generell irgendwie mies gelaunt war, dass er da einfach sitzt, niemanden kennt, das ist ja auch scheiße. Du bist dann auf so einer Party, du fuckst dich dann vielleicht in seinem Fall darüber ab, dass du diese Arbeitszeit verloren hast, die du gerne in den Anbau investiert hättest und du hast auch nicht wirklich was davon, weil du keinen Spaß hast, weil du niemanden kennst und vielleicht auch nicht so richtig integriert wirst von den Leuten. Kann ja auch sein, ne? Dass er sich gewünscht hätte, dass die mehr auf ihn zugehen oder so.
Also ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, Das klingt ja schon nach einer grundlegend schlechten Stimmung, mit der die beiden dort angereist sind. Und ich weiß ja nicht, wie der Abend abgelaufen ist, aber denke mir, ganz ehrlich, dann mach doch das Beste draus. Ich meine, so abweisend können die Leute gar nicht gewesen sein.
Ja, denke ich auch nicht. Aber wie gesagt, steckt nicht drin, man weiß es nicht, ne? Und wir waren nicht dabei. Es gibt auch einfach Menschen, die komisch sind. So, vielleicht waren die auch alle ein bisschen abweisend ihm gegenüber. Vielleicht war er auch einfach nicht der gesprächigste Typ. Ich weiß es nicht. Es scheint auf jeden Fall eine etwas, ja, so eine beidseitige Dynamik ergeben zu haben, die ihn so ein bisschen zum Außenseiter hat werden lassen an dem Abend.
Ja, okay. Okay, und dann die Sache mit der Eifersucht. Alles klar, lässt dann irgendwie raus. Und gibt es da irgendeine Busverbindung? Gibt es dazu irgendeine Info?
Ja,
ich weiß nicht, ich glaube, in Hagen gibt es, glaube ich, keine Straßenbahn, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da fahren nur Busse. Also das hätte mich mal interessiert, ob man von dort wegkommt.
Zu der Zeit wohl nicht mehr, also zu der Tageszeit nicht mehr. Da hätte man ein Taxi nehmen müssen.
Okay, alles klar. Okay. Hat man die Taxiunternehmen gecheckt?
Hat man auch, ja.
Ja.
Tanja erzählt weiter, also die haben sich ja, wie gesagt, kurz im Vereinsheim gestritten. Das wurde ja auch von anderen Gästen bestätigt. Und sie sagt, dass beide das Vereinsheim verlassen haben und Martin war pissig, der wollte dann mit dem Auto nach Hause fahren, war aber ja schon reichlich angetrunken. Sie hat gefordert, dass er die Schlüssel rausgibt, wollte er aber nicht und so hat sie irgendwie Anlauf genommen und ist so mit Anlauf gegen ihn gesprungen, sodass er die Schlüssel fallen gelassen hat und sie konnte sie dann wegnehmen und er ist dann nach dem Verlust der Schlüssel sauer, einfach motzend woanders hingegangen, sie ist ihm gefolgt und dann irgendwie so zwei Straßen weiter haben die sich in so einen Hauseingang auf so eine Treppe vor einem Haus gesetzt. Und da hat Martin ihr dann eröffnet, dass er sich trennen möchte, dass er keinen Bock mehr auf die Beziehung hat und die Scheidung will. Und sie war dann total sauer, weil sie einfach dieser Streit so eskaliert ist, weil dieser Abend für sie jetzt so ruiniert war und weil sie das auch so ein bisschen als bockige Reaktion einfach aufgrund seiner Eifersucht gesehen hat, so als so aus dem Affekt heraus quasi.
Ja.
Jedenfalls hat sie ihm laut eigener Aussage eine Ohrfeige gegeben und ihren Ehering abgezogen und in seine Brusttasche gesteckt, also in seine Hemdtasche.
Ja.
Dann ist sie zurück zur Feier, hat sich dann da irgendwie besonnen, sich eine Jacke geholt, ist nochmal raus, um mit ihm zu reden und dann ist er quasi nicht mehr vor Ort gewesen.
Und dann war er weg. Ja, okay, verstehe.
Ja. Sie erzählt, dass ihre Cousine und auch ein weiterer Gast diesen Streit quasi draußen vor dem Vereinsheim mitbekommen haben. Dass die auch mitbekommen haben, dass sie quasi ihm den Autoschlüssel entrungen hat und dass sie dann quasi gemeinsam so zwei Straßen weitergegangen sind, um zu reden. Diese beiden Gäste, also die Cousine und der Partygast, die wurden allerdings niemals danach befragt. Also die haben jetzt die Geschichte weder bestätigt noch nicht bestätigt. Die sind einfach niemals befragt worden. Die sind als Zeugen ihrerseits angegeben worden, aber da ist dann nichts mehr nachgekommen.
Also ich finde ja, dass diese Situation, wie du sie beschreibst, glaube ich, jeder Mensch einmal hatte. So, ich denke an so eine kalte Partynacht, in der man draußen, also so dieser Hall der Musik, dieses Rauschen in den Ohren, hallt einem quasi noch nach, ne? Man ist noch so ein bisschen benommen sozusagen von der Lautstärke angetrunken und hat dann irgendeine Form von Krisengespräch vor der Party. Also ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, oder? Ich finde, ich kann mich total gut da hineinversetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte in der Jugend so einen Kumpel, der hatte eine langjährige Freundin und das war immer so, du konntest die Uhr danach stellen, auf jeder Party hatten die beiden Streit. Also die haben quasi immer die Party an sich gerissen und die Stimmung ruiniert, indem sie Streit hatten. Hm. Und die eine Hälfte der Party war dann immer bei ihr und hat ihr zugehört, die andere Hälfte war bei ihm, hat ihm zugehört. Im Endeffekt hatten dann alle einen scheiß Abend, die haben sich wieder versöhnt und dann war wieder gut. Und meine Eltern haben immer gesagt so, warum ladet ihr die überhaupt noch ein? Das sind das sind abgefuckte Narzissten, die einfach nur wollen, dass sich alles um sie dreht. So, die machen ihre kleine Show so. Aber man hat es halt nicht gerafft als Jugendlicher. Ne? Das ist so.
Nee, genau. Also ich meinte auch gar nicht mal unbedingt Beziehungsstreits, ne? Sondern einfach in irgendeiner Form so dieses in der kalten Nacht draußen stehenden Gespräch zu
Dutzende Male. So. Dutzende Male. Ja. Ja, wenn man jetzt diese Fakten bedenkt, dann scheint ja hier schon irgendwie da auch nahe zu liegen, dass Martin vielleicht aus freien Stücken gegangen sein könnte. Allerdings betonen immer wieder seine Eltern und auch Tanja, dass das quasi für sie nicht vorstellbar ist, weil er einfach so ein guter Vater auch war und niemals seine Tochter alleine gelassen hätte. Also da schwingt immer mit, dass irgendwas passiert sein muss.
Ja, also so ein ganzes Verschwinden oder sowas ist wirklich ausgeschlossen.
Ja, auf jeden Fall. wie gesagt, es ist komisch, dass die Gäste, die angeblich Tanjas Version bezeugen können, dass die nicht befragt wurden. Aber gut, es gibt einen anderen Gast, der eine andere Version erzählt, der sagt, dass er den Streit vor dem Haus gesehen hat und dass Tanja dann nicht mit Martin gemeinsam weggegangen ist, sondern mit ihrer Mutter zu einer gegenüberliegenden Schule gegangen ist. Das ist allerdings, löst das so ein bisschen Verwirrung bei der Polizei aus, weil es da keine Schule gibt. Da gibt es um die Ecke so eine Turnhalle und wahrscheinlich meinte der Zeuge das. Und wenn Tanja jetzt statt Martin zu folgen nach dem Streit mit ihrer Mutter erstmal woanders hingegangen wäre, dann hätte das ja schon einen ganz anderen Vibe. Ne? Also das wäre ein ganz anderer Ablauf, als sie den propagiert hat.
Ja.
Also wie gesagt, behalten wir das mal im Hinterkopf, dass wir da an ihrer Geschichte so ein leichtes Fragezeichen lassen müssen, ohne ihr jetzt was unterstellen zu wollen. Ne?
Aber Moment, nur noch kurz zum Grundverständnis. Also wir reden jetzt nicht von dem ersten Mal rausgehen mit Martin zusammen, als sie dieses Krisengespräch hatten. Wir reden von diesem ersten Gespräch. Das heißt also, wenn dieses Szenario wirklich der Wahrheit entsprechen sollte mit der Mutter, dann hätte es dieses Trennungsgespräch gar nicht gegeben.
Exakt, denn dann hätten die beiden niemals zwei Straßen weiter auf so einer Treppe gesessen und dann dieses Gespräch geführt. Denn der Ablauf war ja folgender, es gab dieses Handgemenge um den Autoschlüssel am Auto. Martin ist quasi sauer weggegangen. Sie ist ihm so zwei Straßen gefolgt und als sie ihn eingeholt hat, hat man dann in so einer Stiege quasi das Gespräch geführt, etwas ruhiger und da hat er dann diese Trennungsabsichten geäußert. Das hätte so niemals stattgefunden, genau.
Aber stattdessen wäre was passiert? Sie hätte sich auf gleiche Weise den Schlüssel besorgt, sag ich mal, durch diesen leichten Karate-Move und wäre dann zurück zur Party, um die Mutter abzuholen oder was genau wäre dann passiert?
Nee, also der Zeuge hat das Handgemenge nicht gesehen, der hat nur gesehen, dass es dann Streit gab und die Trennung und dann wäre quasi Martin weggegangen und Tanja mit ihrer Mutter in eine andere Richtung. Also die hätten quasi...
Das heißt, die Mutter wäre dabei gewesen
bei dieser
zweiten Variante.
Genau.
Das ist ja mal interessant. Okay.
Das ist interessant auf jeden Fall und widerspricht ja im Prinzip komplett der Aussage der Ehefrau.
Ja.
Ist natürlich auch da wiederum die Frage, ne? Auch das ist wieder nur eine Version, die jemand behauptet hat. So, ob jetzt Tanja glaubwürdig ist oder dieser andere Zeuge, das steht mir nicht zu bewerten. Ich erzähle einfach nur, was erzählt wurde. So, ne?
Ja.
Tanja bittet allerdings die Polizei auch gezielt darum, wirklich stark nach Martin zu suchen. Also die regt auch an, so diese Polizeiketten, diese Menschenketten zu starten. Also der scheint schon sehr daran gelegen zu sein, dass er gefunden wird. Oder wenn sie mit seinem Verschwinden zu tun hat, die weiß ganz genau, dass er nicht gefunden werden könnte. Könnte man jetzt auch böse sagen. Ne? Es wird dann auch lange, lange gesucht. Es wird, wie gesagt, nicht gefunden. Und erst im August 2008... flammt die Suche dann nochmal auf und man sucht mittlerweile mit Spürhunden nach ihm. Es sind aber schon Monate vergangen und wir wissen, das ist so eine Sache, die immer so ein bisschen kritisch gesehen wird, so gelegte Spuren nach dieser langen Zeit dann noch über Spürhunde finden zu lassen. Experten sagen, dass das geht auch durchaus noch länger, das kommt immer so ein bisschen auf die Wetterverhältnisse in der Zwischenzeit an und andere Leute sind der Meinung, dass das einfach überhaupt nicht möglich ist, weil in dieser Zeit gerade in so einem Stadtgebiet, Industriegebiet so viele neue Reize gelegt werden, dass das einfach im Prinzip gar nicht möglich ist. Die gängige Wissenschaft scheint zu unterstreichen, dass es eher doch geht. Also ich tendiere auch dazu, dass es möglich ist. Es werden also zwei Suchhunde unabhängig voneinander mit Geruchsproben von Martin ausgestattet und beide nehmen auch eine Spur auf. Beide haben aber dann quasi eine andere Strecke rekonstruiert. Der eine Hund geht schnurstracks zum Ufer der Wolme. Das könnte also wieder dafür sprechen, dass er da irgendwie sich erleichtert hat oder hingesetzt hat und dann in den Fluss gefallen ist. Warum das eher unwahrscheinlich ist, habe ich eben schon erläutert, aber es ist natürlich trotzdem eine Möglichkeit. Ja? Es gibt dann da auch die Theorie, dass er vielleicht da irgendwie sehr, sehr lange im Wasser lag, an irgendeiner schlecht einsehbaren Stelle, der Körper sich dann schon zersetzt hat und dann quasi in kleineren Teilen abgetrieben ist.
Hä? Sowas geht?
Ja klar, wenn du da ein Jahr lang liegst, dann du bist dem Wasser und der Witterung ausgeliefert und auch Tierfraß und so, dann klar, dann fallen natürlich die, keine Ahnung, Finger fallen ab, Ohren fallen ab, so Weichteile fallen.
Okay, aber dann sind wir aber wirklich bei der Situation, die du eben erzählt hast, dass es dann, weiß ich nicht, irgendwie eingeklemmt in einem Stein oder so, wirklich komplett verdeckt und nicht irgendwie einsehbar oder sowas.
Ja, und auch dann muss man die Frage stellen, warum dann nicht vielleicht irgendwie mal, weiß ich nicht, größere Teile, ein Oberschenkelknochen, ein Brustkorb, ein Kopf, irgendwas angeschwemmt wurde oder warum nichts gefunden wurde. Also es ist eher unwahrscheinlich, aber es könnte im absoluten Ausnahmefall, wie gesagt, so ein 1 zu 1 Million Fall kann das passieren, ja.
Ja.
Der andere Suchhund bewegt sich durch dieses Industriegebiet auf eine Fußgängerbrücke, die über einen Bahnübergang führt.
Mhm.
Und das lässt dann bei der Polizei so ein bisschen so ein mögliches Selbstmordsszenario aufkommen, dass Martin vielleicht von dieser Brücke gesprungen ist vor einen Güterzug oder vor einen Personenzug oder auf einen Zug.
Aber das hätte man doch auch mitbekommen.
Ja, und das ist dann auch wieder der Punkt, der das unwahrscheinlich macht. Es ist nichts dergleichen gemeldet worden. Es ist auch, wenn er vielleicht auf einen Güterzug gesprungen wäre, dann hätte das ja sein können, dass das Stunden später erst irgendwo anders aufgefallen ist. Aber es gab auch keine unidentifizierte Leiche auf irgendeinem Zug. Und er hatte ja auch seinen Geldbeutel, seinen Ausweis, alles bei sich. Man hätte seine Identität feststellen können. Und es führen relativ viele Oberleitungen über die Bahnstrecke, sodass er wahrscheinlich gar nicht auf die Bahnstrecke gefallen wäre, sondern in die Oberleitungen gekrallt wäre. Also ist das auch eher ausgeschlossen. Wir haben jetzt also zwei Spuren von den Suchhunden, die ins Nichts führen.
Ja.
Unbefriedigender Side-Fact, man kann auch sein Bewegungsprofil nicht auswerten oder sein Handy anpeilen. Das hat er nämlich in dem Polo gelassen, in dem gemeinsamen Auto.
Und
das finden Freunde wiederum sehr, sehr komisch, denn Martin hatte sein Handy immer dabei, der war auch immer viel am Handy. Und dass er das ausgerechnet in der Nacht seines Verschwindens dann im Auto liegen gelassen hat, das weckt bei vielen so ein bisschen so ein Geschmäckle, sag ich mal.
Ja, jetzt müsste man sich an der Stelle ja schon wieder fragen, wann er das Handy dort abgelegt hat. Also hatte er das Handy zunächst mit bei der Party? Ist der Akku vielleicht leer gegangen? War der Akku vielleicht vorher schon leer, dass er es gesagt hat, dass er darauf verzichten konnte sozusagen während der Party? Denn ich halte es für ausgeschlossen, dass er von der Party aufbrach und vielleicht kurz vor dieser Schlüsselübergabe sein Handy dort reingelegt hätte. Das glaube ich halt nicht. Es sei denn, er wollte wirklich wegfahren mit dem Auto. Es gab dann diesen Konflikt und dieses Handgemenge und das Handy war sozusagen einfach verschlossen im Auto und der kam nicht mehr dran, weil sie ja jetzt den Schlüssel hatte.
Ja, das weiß ich nicht. Also da kann ich keine Aussage zu treffen, seit wann das Handy da im Auto lag. Es lag auf jeden Fall im Auto. Er hatte bei seinem Verschwinden im Prinzip sein Portemonnaie bei sich. Ausweis, EC-Karte, Führerschein. Das war's so.
Hm.
Und ja, Handy, wie gesagt, nicht anpeilbar. Die Polizei befürchtet, dass er vielleicht irgendwo Opfer von einem Verbrechen wurde oder angefahren und dann zur Verdeckung irgendwo weggebracht wurde oder irgendwo in ein Auto gestiegen ist und dann da was passiert ist. Es ist in der Nähe eine Bundesstraße und vielleicht sind da Leute, ortsfremde Leute abgefahren oder er wollte trampen oder sonst irgendwas oder hat da in seinem angetrunkenen Kopf sich einfach zu den falschen Leuten gesellt oder so. Ne?
Ja.
Oder ist angetrunken vor ein Auto gelaufen und zur Verdeckung hat man ihn dann einfach in den Kofferraum gepackt und sonst wohin gefahren. Aber das alles weiß man nicht. Man findet nämlich keine Leiche, man findet nichts. Die Polizei fragt immer wieder mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung nach, ob mit Martins Krankenkarte irgendwelche Leistungen abgebucht wurden. Das ist niemals passiert. Sein Konto ist niemals belastet worden. Also es gibt nichts, was auf irgendeine Aktivität nach seinem Tod noch hindeutet, seit seinem Verschwinden.
Okay.
Es werden Zeugen gesucht, die ihn vielleicht gesehen haben, da rumlaufend an diesem Abend. Gerade an dieser Tankstelle, wie gesagt, so Plätze, die vielleicht noch belebt sein könnten, wo vielleicht auch Videoüberwachung stattfindet. Das ist alles nicht von Erfolg gekrönt. Auch Aktenzeichen XY kann da nichts dran ändern. Und so geht etwas Zeit ins Land. Im Jahr 2009, zwei Jahre nach dem Verschwinden von Martin, lernt seine Frau einen neuen Mann kennen und ist dann mit dem liiert. Und bricht dann auch den Kontakt zu Martins Eltern ab, weil die so ein bisschen skeptisch ihr gegenüber geworden sind und sie einfach unter dieser belasteten Beziehung leidet und dann auch nicht will, dass das gemeinsame Kind da irgendwie involviert ist und bricht dann da eben den Kontakt ab, äußert sich dann auch den Medien gegenüber, dass sie quasi enttäuscht ist von Martin, dass er sich der Verantwortung entzogen hat, indem er abgehauen ist, also spricht jetzt dann eher davon, dass er wahrscheinlich irgendwie abgehauen ist, hat jetzt da nicht mehr diesen Vibe von wegen, er ist so ein guter Vater, er wäre nie von sich ausgegangen, sondern zeigt sich da durchaus vorwurfsvoller. ihm gegenüber.
Ja, aber ist ja offensichtlicher Quatsch, denn wie willst du komplett mittellos abhauen? Die Karte wurde niemals benutzt, die EC-Karte.
Ja.
So, also was bitte schön hätte er machen sollen, mitten in Hagen, in einer fremden Stadt, in einem anderen Bundesland, ohne Geld?
Ja.
Ist doch totaler Unsinn.
Ja, zumal es jetzt auch irgendwie Hinweise darauf gibt, dass es schon lange Zeit vor diesem Wochenende in Hagen immer wieder Streits gab und auch die Beziehung keineswegs so unbelastet war, wie Tanja das glauben macht. Also es gibt durchaus auch Hinweise darauf, dass diese Trennungsabsicht schon lange im Raum gestanden hat oder über ihr geschwebt hat, dass es also keineswegs so war, dass an diesem Abend, wenn es an diesem Abend besprochen wurde, für sie überraschend kam, sondern dass das schon ein Szenario war, das irgendwie längere Zeit diskutiert wurde. Und ja, wie gesagt, sie hat ja auch so ein bisschen am Anfang die Schwere dieses Streits runtergespielt oder beziehungsweise am Anfang nicht so darüber davon gesprochen, was da, wie massiv das war, von wegen, dass es da auch zu einer halben Handgreiflichkeit kam. Und sondern sie hat erst nur gesagt, man hat sich gestritten, kurz drinnen, kurz draußen, sie wollte die Jacke holen, dann war er weg. Und dieses offizielle Szenario, sie hat ihm den Schlüssel entwunden, dann sind die zwei Straßen weitergegangen, haben dann da gesprochen, das kam erst einige Zeit später. Also das war nicht ihre erste Version, ne? Das muss man halt auch dazu sagen.
Ah ja, okay.
Also sie hat quasi das am Anfang schon alles auch noch ein bisschen mehr easygoing dargestellt. Und wie gesagt, so überraschend, wie sie laut ihrer Aussage war von diesen Trennungswünschen seinerseits, kann sie scheinbar nicht gewesen sein. Status quo also, er ist verschwunden, sie ist wieder neu liiert, sie ist auch der Meinung, dass er weggegangen ist, sie hat den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen und jetzt beginnt etwas Mysteriöses. Zweieinhalb Jahre nach dem Verschwinden von Martin kommt es zu Anrufen bei seinen Eltern. Es wird immer wieder dort angerufen und es meldet sich aber nie jemand. Also der Vater sagt, es ist, als ob der Mensch am anderen Ende der Leitung einfach nur zuhört. Mhm. Und sie vermuten, es ist Martin, der warum auch immer anruft, aber sich schämt, mit ihnen zu sprechen. Vielleicht, weil er weggegangen ist, weil er sich schämt, zu sagen, was er gemacht hat oder so. Sie sind sich auf jeden Fall sicher, Martin ruft an. Und diese Telefonate, diese Anrufe, die finden regelmäßig statt bis heute. Also jahrelang wird immer wieder bei den Eltern angerufen, anonym, ohne dass sich jemand meldet. Und nie wird da irgendwie gesprochen.
Mhm. Ist ja ganz schön unheimlich.
Ja, wie gesagt, die erklären sich das einfach so, dass Martin sich für sein Verhalten schämt und deswegen nicht mit ihnen reden kann. Und so erzählen sie dann halt manchmal einfach irgendwas und hoffen, dass es dann bei ihm am anderen Ende der Leitung ankommt. Ich weiß es nicht. Also ich denke, nach so vielen Jahren, und wofür sollte er sich schämen und wie sollte er woanders neu angefangen haben? Auf der anderen Seite, wenn es ein schlechter Scherz wäre, wer sollte so lange so einen schlechten Scherz durchziehen? Ne? Das ist halt auch irgendwie komisch.
Ja. Und auch nicht weich werden, wenn die Eltern dann irgendwie anfangen, persönliche Botschaften überbringen. So, ne?
Ich weiß nicht, ich hatte mal eine Zeit lang den Gedanken, dass es vielleicht die Enkelin sein könnte, also die kleine Tochter von Martin.
Ist möglich, ne?
Aber die ist halt auch sehr, sehr klein, ob so ein Kind dann auf die Idee kommt oder ob das dann nicht einfach losreden würde. Die hatte halt einen sehr engen Kontakt zu ihrem Vater. Martin hat jeden Tag von der Arbeit aus zu Hause angerufen, um mit seiner Tochter zu sprechen. Also der war ein sehr liebevoller Vater mit einem engen Bezug. Also die ist das gewöhnt, dieses Telefonieren zum Halten von einem Bezug, ne? Deswegen war mein Gedanke, vielleicht ruft sie immer wieder an und weil sie von der Mutter irgendwie mitgegeben bekommen hat, so, du rede nicht mit denen, die verdächtigen die Mama oder dass die sind böse zur Mama gewesen, traut sie sich nicht zu sprechen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen weird auch, dass diese Anrufe niemals irgendwie zurückverfolgt wurden.
Aber ja, genau.
Da hat die Polizei aber scheinbar keinen Anlass drin gesehen, weil die, glaube ich, nicht unbedingt von einem Verbrechen ausgehen im Fall, in dem Verschwinden und dann aus irgendeinem Grund offensichtlich keinen Grund sehen, diese Anrufe zurückzuverfolgen. Es ist auf jeden Fall, es bleibt festzuhalten, Martin ist verschwunden, immer noch verschwunden, in einer Stadt, in der er sich nicht auskannte, in einer Stadt, in der er niemanden kannte. Es gab keine finanziellen Bewegungen danach, es gab keine Inanspruchnahme von irgendwelchen Versicherungsleistungen, der ist nirgendwo wieder aufgetaucht und das passt einfach auch nicht zu seinem Naturell als liebender Vater, als gut integrierter Dorfjunge, sag ich jetzt mal, ne, in seinem Heimatdorf, als Familienmensch. Also ich glaube auch nicht, dass der einfach von sich aus verschwunden ist.
Ja, wobei dieses rosarote Bild ja durchaus ein bisschen revidiert wurde, ne? Dadurch, dass wir jetzt erfahren haben, dass er schon mal irgendwie dazu geneigt hat, irgendwie für 2 Tage abzutauchen oder so. Und dass es verschiedene Streitigkeiten gab. Also so bilderbuchmäßig, wie es vorher klang, ist es ja dann doch nicht gewesen, ne?
Ja, das rosarote Bild wurde ja eigentlich nur in Bezug auf die Ehe revidiert. Also dieses Ding, dass man dann auch mal im Streit vielleicht 1-2 Tage weggeht, dass man einfach mal Zeit für sich braucht und mal irgendwie Raum zum Atmen, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Er ist ja, wie gesagt, dann immer wieder auch zurückgekehrt. Das spricht bei weitem nicht dafür, dass jemand dann jahrelang abtaucht. So.
Ja, wobei ich richtig dennoch immer noch bei diesem Dorfszenario bin, wo ich mir denke, jeder kennt jeden und er wird, wenn er dort abgetaucht ist, dann nicht irgendwie eine Stadt weiter vielleicht in ein Hotel gefahren sein, sondern vielleicht bei irgendeinem Kumpel oder sowas gepennt haben. Weißt du? Und so, und wenn mit anderen Worten andere Leute und nochmal jeder kennt jeden davon Wind kriegen, sozusagen, dass es wegen der Streitigkeit passiert ist, dann hätte ich mir halt vorstellen können, dass dieses rosarote Bild eben dann schon vorher einen Knacks bekommen hätte.
Sehr gut möglich, ja. Sehr gut möglich. Das ist, wie gesagt, zumindest nie so richtig besprochen worden. Ich glaube, man will dann auch nichts Schlechtes über die Leute sagen oder so, ne? Also, das Einzige, was halt rausgekommen ist, ist, dass eben es häufiger vor Martins Verschwinden schon zu Streitigkeiten in der Ehe kam. Das wurde aus dem Umfeld eben kolportiert. Ich glaube schon, dass manche Leute auch wussten, dass es vielleicht größere Streitigkeiten waren oder worum es da auch ging, aber dass man eben da nicht schlecht reden wollte, ne? Und dann einfach die Sachen einfach für sich behalten hat.
Ja, okay.
Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ja, wie gesagt, zu diesem Eifersuchtsszenario, weil Tanja meinte, Martin neigte zur Eifersucht und es gab dann so eine Eifersuchtsszene auf der Party, da kann ich halt auch nicht sagen, ob er jetzt jemand war, der so grundlos zur Eifersucht geneigt hat, ob er so ein kontrolliger Typ war oder ob sie da Anlass gegeben hat, so, das ist halt alles im Nebel, ne? Alles, was man jetzt hier halt sagen kann, ist, dass offensichtlich die Beziehung schon so eine Schieflage hatte, bevor diesem Wochenende, dass er da auf dieses Wochenende auch eigentlich sehr, sehr wenig Bock hatte und dass es natürlich dann umso bemerkenswerter ist, dass er ausgerechnet an diesem Wochenende dann verschwindet. Aber das muss natürlich nichts heißen. Das ist nur so ein Punkt, der bemerkenswert ist für mich.
Ja, auf alle Fälle. Wie geht's denn weiter? Erfahren wir noch irgendwas Neues? Gibt es irgendwie noch ein Update? Oder ist es jetzt, bleibt es dabei, dass er einfach verschwunden ist und dass ab und zu diese Anrufe kommen?
Das war's.
Das war's?
Ja.
Und die Anrufe gibt es nach wie vor?
Stand letztes Jahr, ja. Wie es seitdem ist, weiß ich nicht. Seitdem gab es keine Updates mehr. Tja, ein kleines
Mysterium. Da fällt mir spekulieren tatsächlich schwer. Also ich glaube, er ist verstorben. Ich glaube nicht, dass er untergetaucht ist.
Ja.
Vielleicht wurde er Opfer einer Gewalttat, wer weiß das. Das ist durchaus möglich. Oder er wurde verschleppt. Das ist ja vielleicht auch ein denkbares Szenario, wenn du sagst, dass dort ein Industriegebiet gewesen ist, dass da vielleicht nächtlich doch noch irgendwelche LKW-Fahrer unterwegs waren, was sie eigentlich gar nicht dürfen nachts, ne? Aber
ja,
war doch so, ne? Die haben doch ein Fahrverbot nachts, meine ich, ne?
Wenn du keine Ausnahmegenehmigung hast oder so,
verschleppt. Genau.
Verschleppt, da gibt es auf jeden Fall immer nur, also wenn man von verschleppt redet, da muss man sich natürlich die Frage stellen, aus welchen Gründen. Und da bleibt natürlich immer das Szenario, was natürlich sein kann, jemand hat was mitbekommen, was er nicht mitbekommen sollte, so, ne? Und das kann natürlich sehr gut sein, dass der da irgendwie nachts in irgendein Szenario marschiert ist, wo man keine Zeugen gebrauchen konnte und ihn dann einfach quasi
es ist möglich, ne?
Dann verschleppt hat im Zuge dessen oder umgebracht hat im Zuge dessen. Ich halte
also aber irgendeinen Deal mitbekommen hat oder
irgendwas Schräges. Ich halte halt auch diese Theorie auch für total plausibel, dass es da irgendein Unfallszenario gab, dass er vielleicht angetrunken vor ein Auto gelaufen ist, derjenige das vertuschen wollte und einfach die Leiche beseitigt hat, so, weil er vielleicht ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, weil er die Scherereien nicht haben wollte, weil er selber getrunken hatte, ne? Es gibt ja 1000 Gründe, aber natürlich ist es auch genauso möglich, dass Tanja in irgendeiner Art und Weise hinter dem Verschwinden steckt. Das ist durchaus eine Möglichkeit.
Ja, also möglich ist es, auch wenn ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Aber sagen wir mal so, also fraglich ist auf jeden Fall diese Situation, dass es halt im Prinzip nur ihre Aussage gibt, weißt du? Ja. Es gibt diesen einen Zeugenbericht, der einfach was anderes gesehen haben will. Und alles andere, die gesamte andere Story ist ja wirklich sozusagen stammt aus ihrem Munde und von daher ist es halt irgendwie auch schwierig zu bewerten, stimmt es nun oder stimmt es nicht, ne?
Ja, zumal es halt eine Zeugenaussage gibt, die, ja wie gesagt, ein total konträres Bild zeichnet. Und da muss man sich fragen, wenn das stimmen sollte, dass sie mit ihrer Mutter in eine andere Richtung gegangen ist, warum sollte sie erzählen, dass sie ihm gefolgt ist, dass es dieses Gespräch gab? Also warum sollte sie das Geschehnisse des Abends so komplett falsch darstellen, wenn sie nichts zu verbergen hätte? Aber wie gesagt, das ist Spekulation. Ob sie jetzt glaubwürdiger ist als der andere Zeuge oder der, das mag ich nicht zu beurteilen. Ich werfe das nur in den Raum.
Ja. Ja gut, also ich meine, seltsam ist ja auch, dass sie ihre Story immer wieder verändert hat, sodass man hier zumindest auch die Vermutung äußern könnte, dass so dieses Bild, also dieses Streitgespräch mit der scheinbar stattgefundenen Trennung oder der Verkündung des Trennungswunsches, dass das möglicherweise etwas ist, was vorher schon mal passiert ist und dass sie aber versucht hat sozusagen, Martin dadurch nochmal in so einem speziellen Licht darzustellen, weiß ich das meine? Dass sie vielleicht, also es ist nur eine Theorie, ich will ihr nichts unterstellen, ich glaube eher, dass sie nichts damit zu tun hatte, aber es ist ein denkbares Szenario zu sagen, okay, er ist verschwunden, sie kam mit ihren einfachen Geschichten nicht ganz zurecht, hat vielleicht gemerkt, dass sie da eher schlecht beistand und so, dass sie im Prinzip das nochmal als weitere Möglichkeit sozusagen ins Rennen geschickt hat, um sich selbst zu entlasten und Martin dann eher noch zusätzlich als so eigenbrötlerisch oder sowas darzustellen, weißt du?
Es gibt natürlich auch noch einen Grund, warum man erst erzählen sollte, dass man erst an diesem Abend von den Trennungsabsichten gehört hat. Wenn man jetzt sagen würde, okay, die Ehe war schon lange belastet und das stand schon länger im Raum, dann könnte man unterstellen, dass es vielleicht eine Planung gab, ihn verschwinden zu lassen in Hagen, in Bereich, den man kennt, unter Leuten, die man kennt, aber das wird ja zunehmend unwahrscheinlicher, wenn man wirklich plausibel verkaufen kann, dass man erst an diesem Abend davon erfahren hat. Weißt du, was ich meine? Also wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt sagen würde, okay, du wusstest das schon monatelang und hast ihn dann zu diesem Wochenende in Hagen in deiner gewohnten Umgebung unter deinen Leuten überredet, um ihn verschwinden zu lassen, so, dann könnte man strikt daraus drehen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ihr wolltet da einfach nur einen schönen Abend haben, Onkel Horst ist 60 geworden und dann hat er gesagt, dass er sich trennen will, dann, das wäre zu affektiv, das ist dann wieder so unwahrscheinlicher, ne? Also
ja, genau.
Es ist, wie man es dreht und wendet, es ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich auch eher, dass wir hier vielleicht irgendeine externe Sache haben, wie gesagt, dass er da an irgendwie in einem externen Verbrechen irgendwie umgekommen ist oder eben im Zuge von einem Verkehrsdelikt oder sowas.
Ja, keine Ahnung, ist möglich. Wurde denn der Cousin nochmal irgendwie vernommen oder sowas?
Nö, die Partygäste wurden insgesamt eigentlich gar nicht großartig vernommen. Also die haben den Streit bestätigt, aber wie gesagt, auch die Cousine und der andere Partygast, die laut Tanjas Aussage explizit den Streit vor dem Vereinsheim mitbekommen haben, die wurden nicht danach befragt. Also das wurde einfach so stehen gelassen, dass die es mitbekommen haben, aber die wurden dann nicht mehr um ihre Aussage gebeten.
Ja, weil ja doch auch offensichtlich ist, dass wenn du irgendwie auf der Suche nach einer möglichen Tat bist, dass du dann halt auch wirklich überlegst, hey, was waren denn so die Leute, mit denen vorher so gewisse Konflikte stattgefunden haben? Und dann ist ja diese Person, also vermeintlich, vermutlich der Cousin, der eben dieses Bild am Handy gezeigt hat oder was es war, die einzige, die mir jetzt einfällt, die mit dem der Martin irgendwie vorher Stress hatte.
Ja, und auch so eine Frage, die ich dann stellen würde als Polizeibeamter ist, was war das für ein Bild? Können Sie mir das mal zeigen? So was,
ja,
warum,
klar.
Warum hat das so Unbehagen ausgelöst? Warum hat das überhaupt zu einem Konflikt geführt? Also, genau. Aber das ist alles nicht, ja, vielleicht ist es überprüft worden, aber es ist zumindest nicht überliefert.
So, und das ist für mich so der einzig wunde Punkt, weswegen ich mal zumindest noch zu 10% die Wahrscheinlichkeit sozusagen stehen lassen würde, dass vielleicht doch Tanja irgendwas damit zu tun hatte oder halt irgendwie ihre Leute dort vor Ort.
Ja, das sehe ich genauso. Also man kann angesichts dieser Lage, dieser Informationslage, die zumindest uns zugänglich ist, kann man das nicht ausschließen.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt machen wir quasi die Bühne frei für die Community und für eure Überlegungen zu dem Fall.
Ja.
Ja, haut das gerne in die Kommentare, schreibt PNs. Liked den Post zu dem Fall, macht uns sichtbar, ne? Also liked, kommentiert, alles, was gut für den Algorithmus ist. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ja, und lasst uns an eure Theorien teilhaben. So, du hast...
kurz noch ein abschließendes Wort, ein doch recht ungewöhnlicher Fall für den werten Herrn Fabian. Also ich würde fast sogar sagen, vielleicht ein therapeutisches Vorgehen, ich weiß es nicht.
Wieso?
Wie kommt es, dass wir es nicht mit einem Mord zu tun haben? Also einfach so ein, ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Fall hatten, wo einfach nur ein Mensch verschwunden ist.
Ja, natürlich. Wir hatten Sergei Enns, der im Urlaub verschwunden ist in Griechenland, auf Rhodos. Wir hatten Adrian Lukas, der von einer Baustelle verschwunden ist in Österreich. Also wir hatten schon spurlose Verschwinden. Ja. Immer wieder mal, und ich finde das auch immer wieder einfach spannend, diese Sache, dass Menschen sich vom Erdboden quasi auflösen und dann auch in relativ kurzen Zeiträumen. Ne? Also sehr geehrt, der morgens einfach nur diese Muscheln an den Strand bringen wollte und einfach nie wieder gekommen ist. Ne?
Na, recht hast du, stimmt. Wir hatten das schon. Trotzdem kommt mir dieser Fall so harmlos vor im Vergleich zu anderen.
Das ist keine Frage, so. Ja. Das ist der. Zumindest
ja, wir wissen, es ist höchst tragisch für die Familie und so, ne? Also das will man jetzt hier nicht kleinreden, aber kann man nur hoffen, dass da irgendwann mal ein wenig Klarheit kommt und Klarheit für die Familie geben wird.
Ja, da schließe ich mich vollumfänglich an.
Jetzt wolltest du aber wissen, was die Mutter aller Dislikes ist, nicht wahr?
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, pass auf. Ich war eben noch einkaufen, ne, im Supermarkt meines Vertrauens, und war mir sicher, ich hätte speziell für diese Aufnahme hier Macadamia-Nüsse eingepackt. Ja, ihr merkt schon, ich bin müde, ne? So langsam wird es spät, deswegen versuche ich diese Sätze einigermaßen gerade hinzukriegen. Ja, und dann fiel mir später auf, dass sie nicht mehr da waren. Und das ist für mich so die Mutter aller Dislikes eigentlich. Dass du, wenn du dir total sicher bist, etwas gekauft zu haben, etwas, was du dringend brauchst oder worauf du tierisch Lust hast, und dann ist es doch nicht der Fall, weil du es entweder liegen lässt oder weil du es im Einkaufswagen vergisst oder weil es vom Band fällt oder sowas halt, ne?
Das fuckt richtig ab, ja.
Das fuckt richtig ab. So, und ich habe jetzt aber diesen digitalen Kassenbon nochmal gecheckt. Offensichtlich habe ich sie nicht gekauft. Also noch ein spurloses Verschwinden am Tag, so an diesem Abend sozusagen. Quasi meine Macadamia-Nüsse sind weg.
Macadamian-Bach quasi.
Der war so schlecht.
Der war richtig schlecht.
Was ist denn da los?
Das ist richtig schlecht.
Was war das für ein Aussetzer plötzlich?
Ich entschuldige mich für diesen schlechten Witz. Ja, aber es ist mysteriös, wo die verschwunden sind.
Ja, also ich finde, das ist mies, ne?
Das ist richtig mies.
Weißt du, es ist wirklich so, du willst sie gerade öffnen und denkst so, du hast diesen Geschmack schon im Mund, ne? Du brauchst den Geschmack in dem Moment. Und dann sind sie nicht da, so ein Mist. Und jetzt auch noch Sonntag, also, ja toll. Bis ich die wieder bekommen kann, habe ich schon keine Lust mehr auf Macadamia-Nüsse. Weißt du, und du weinst wegen den Follower-Zahlen, weißt du, ich habe keine Macadamia-Nüsse. Was hast du denn dazu?
Das ist ganz große Scheiße, da muss ich dir wirklich recht geben.
Ja, Mann.
Ja, das weiß ich nicht, das treibt mir jetzt auch so ein bisschen die Tränen in die Augen, und ich werde wahrscheinlich gleich im Bett aus Solidarität mit dir ein bisschen vor mich hin weinen, weil du keine Macadamia-Nüsse hast.
Gut so, du bist ein toller Freund.
Das ist vollkommen richtig.
Du musst es auch nicht ernst nehmen, Fabian. Aber wenn du auch mal was vergisst, ja, dann werde ich ebenso gehässig reagieren, das weißt du hoffentlich.
Ja, das ist dann Karma, das habe ich dann verdient. Und ja, das ist mir neulich auch passiert. Ich überlege gerade, was es war. Das war auf jeden Fall auch irgendwas, worauf ich mich total gefreut habe. Und dann war es das Gleiche. Es ist dann nicht in meiner Einkaufstasche aufgetaucht. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich im Laden liegen lassen. Ich hatte keinen Kassenzettel mehr zum Checken, aber ich habe dann auch gedacht, so wie zum Geier konnte mir das durch die Lappen gehen.
Ich weiß auch nicht, ne? Also ich finde halt, das passiert relativ selten tatsächlich, ne? Das ist ungefähr so selten wie Geld finden. Geld. Also ich rede so von Scheinen. Weißt du, das passiert ja super selten eigentlich, ne?
Ich habe da so ein karmisches Erlebnis mal gehabt. Und zwar wollte ich essen gehen mit Freunden bei dem Chinesen und wollte vorher noch Geld abheben. Und dann bin ich zum Geldautomaten, und in dem Geldautomat steckte noch ein Fuffi, ein Fremder. Und ich habe den einfach frecherweise an mich genommen und habe den dann ausgegeben. Ist natürlich abartig von mir gewesen. Und dann habe ich einen Monat später, wollte ich offensichtlich betrunken Geld abholen und habe einen Fuffi im Automaten stecken lassen.
Das ist Karma. Das ist pures Karma. Ja, das ist so. Ja. Oder du hast eine Zeitreise durchlebt, irgendwie sowas. Und es war dann eigentlich dann doch dein Fuffi.
Es war dann doch mein Fuffi. Ja, das kann sein. Nee, aber da habe ich auch gedacht, okay, hast du verdient. Ne? Ist jetzt absolut, ja, absolut richtig, ist zurückgekommen. So.
Ich habe dir ja von meinem Supermarkt-Trauma auch schon mal erzählt, ne? In Belgien, wo ich studiert habe, habe ich schon erzählt?
Bestimmt, aber du hast mir von so vielen Traumata erzählt.
Ich bin der Mann der Dislikes. Ne? Also ich hatte seinerzeit halt, als ich da in Belgien studiert habe, ein belgisches Konto und habe mir immer per Online-Banking von meinem deutschen Konto auf mein belgisches Geld überwiesen. Ja? Also wir reden hier vor einer Zeit, als noch nicht alles so schnell ging und so. Und ich hatte jetzt auch keine deutsche Kreditkarte mit. Ich hatte quasi nur mein belgisches Konto. Und ich habe alles klar gemacht und hatte dann zum Freitag hin, also dieser Überweisungsweg dauerte immer so 2-3 Werktage, hatte ich dann irgendwie 50 Euro. Ja, da habe ich gedacht, okay, klar, so für mich allein, das reicht fürs Wochenende locker, alles gut, gehe ich mal einkaufen. Also gehe ich dann zu dieser, das war so an einem Eck, war so eine Bankfiliale und da drin halt so ein Bankautomat, wo ich immer hingegangen bin, heb diese 50 Euro ab. Ich hatte einen Mantel an, ich habe das so nicht in mein Portemonnaie verschwinden lassen, sondern einfach so in diese Jackentasche, weißt du, in diese Manteltasche, die so ein bisschen weiter oben ist. Und gehe dann zum Supermarkt, hatte noch mitbekommen, dass irgendwie hinter mir so ein Typ hergeht. Und dann will ich gerade rein, also ich hatte noch nicht irgendwie das Band voll oder so, ich wollte nur rein, pack nochmal rein und die 50 Euro sind weg. Ja, das war total Mist, weil ich dann nämlich einfach nichts mehr hatte. Mein Kühlschrank war leer und ich war im Ausland. Ich hatte kein Geld. Das war halt echt ziemlich, ziemlich blöd. Zum Glück hatte ich aber Freunde und die haben mir ausgeholfen.
Ja.
Und so konnte ich dann auch so das ein oder andere belgische Bier an diesem Wochenende trinken und musste auch nicht verhungern.
Ohne Geld im Ausland ist eine Scheißerfahrung. Erinnert mich daran, wie ich in Burkina Faso bestohlen wurde und kein Geld mehr hatte und ohne Geld und ohne Handy in Burkina Faso noch eine Woche überbrücken musste und mir dann von einer anderen Person, die an diesem Projekt beteiligt war, wo ich dabei war, einfach 10 Euro geliehen habe und mit 10 Euro noch eine Woche leben konnte. Aber das war... Das
muss ich mir vorstellen, 10 Euro.
Ja, aber es war trotzdem auch ein Scheißgefühl, einfach in so einem Subsahara-Afrika-Land, eins der ärmsten Länder der Welt, einfach keine Kohle zu haben und auch zu wissen, dass man, so klischeehaft das auch ist, für irgendwelche offiziellen Dinge oder so auch gerne mal Schmiergeld bezahlen muss. Also ich habe sehr, sehr viel Schmiergeld bezahlt in Westafrika in der Zeit, wo ich da war. Ich habe das immer für ein Klischee gehalten, aber es war sehr, sehr ausufernd teilweise. Und dann auch zu wissen, wenn irgendwas ist, kannst du das nicht, weil du kein Geld hast. So, das ist halt auch kein cooles Gefühl, ne?
Also, ja. Weil, ja, das glaube ich dir. Das denke ich mir auf jeden Fall. Ja.
Die hätten mich ja fast nicht ausreisen lassen, weil ich quasi keine weil ich nicht schmieren konnte.
Weil du nicht schmieren konntest, ja, krass. Also diese 10 Euro haben bis zur Ausreise und dann bist du also quasi wirklich bargeldlos, komplett nur mit deinen Klamotten mehr oder minder dann zurück nach Deutschland.
Ja, genau, ich bin dann, ich hatte nur einen Personalausweis, also meinen Reisepass dabei, meinen Haustürschlüssel von unserer Wohnung damals und ein Buch zum Lesen. Das war alles und dann war ich an der Ausreise und es gab dann Kontrolle. Und du musstest dann zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, in afrikanischen Ländern musstest du so Formulare ausfüllen, wo du gewohnt hast, weshalb du da gewesen bist, wie lange du da gewesen bist und so weiter und so weiter, ne?
Mhm.
Und ich habe dieses Formular ausgefüllt, das musste man zur Ein- und zur Ausreise machen. Und dann habe ich einfach nur, ich wusste den Straßennamen nicht von der Straße, wo mein Haus war, weil es gab da keine Straßenschilder, man wusste immer nur, in welchem Bezirk man gewohnt hat, wenn du ein Taxi gefahren bist. Dann hast du gesagt, Bezirk so und so und dann hast du an irgendeiner Ecke, wo du dann wusstest, okay, von hier aus ist es nicht mehr weit bis nach Hause, hast du dich halt rauslassen lassen und bist dann nach Hause gegangen. So. Aber Straßennamen, Hausnummern gibt's halt offiziell, aber weiß halt keine Sau. Ne?
Ja, wer braucht sowas schon?
Wer braucht sowas schon? So, und dann habe ich halt auf dieses Formular einfach, wie ich das kenne, den Bezirk geschrieben, wo ich war. Und dann meinten die so, nein, nein, wir brauchen die Straße und die Hausnummer. Und ich so, Jungs, weiß ich nicht, wisst ihr doch, dass ich das nicht weiß. So, keine Sau weiß das. Dann meinten die so, nee, das muss aber da draufstehen, das muss seine Ordnung haben, sonst können wir sie nicht fliegen lassen. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, hier sind 10 Euro in meinem Reisepass zufälligerweise, hilft das irgendwie weiter, dann wäre das okay gewesen. Ne? Aber konnte ich ja nicht, weil ich kein Geld hatte. Und dann meinten die so, ja, sie müssen sich jetzt daran erinnern, sonst müssen wir dahin fahren zu ihrem Wohnhaus und die Adresse klären. Mein Flug ging aber, also das Flugzeug stand schon da, es war Boarding, ne? Also wenn wir zurückgefahren wären, hätte ich dieses Flugzeug nicht bekommen und eine Woche wieder warten müssen auf den nächsten Flug.
Ohne Geld.
Ohne Geld. So, und ich war wirklich schon nah an der Verzweiflung, weil ich dachte, okay, ich komme hier nicht raus aus diesem Land. Und dann kommt so aus dem Off ein dritter Polizist dazu und nimmt so mein Buch aus meiner Hand, schlägt das auf und fängt so komplett random an, laut vorzulesen auf Deutsch. Und das war das zweite Mal, dass ich einen Einheimischen habe Deutsch sprechen hören. Ich habe einen kennengelernt, der war als Au-pair irgendwie 2 Jahre in Deutschland, der sprach sehr gut Deutsch mit so einem bayerischen Akzent. Das war voll angenehm, so nach Wochen mal mit jemandem auf der Muttersprache kommunizieren zu können. Ne? Mhm. Und dann dieser Polizist, der so random auf einmal aus diesem Buch auf Deutsch gelesen hat, dann habe ich ihn so angeguckt und meinte so, ihr Deutsch ist sehr gut, warum? So, warum sprechen Sie Deutsch? Ne? Und dann meinte er so, ja, ich lerne, ich habe eine Frau in Düsseldorf und ich will irgendwann zu der ziehen und ich lerne, dass ich den Sprachtest bestehen kann. Da habe ich ihn so ein bisschen gelobt, so, ja, sie sprechen sehr, sehr gut. Und dann hat er mich so durchgewunken, hat so zu den Kollegen gesagt, komm, lass den durch, und dann konnte ich halt ins Flugzeug gehen. Ne?
Tja, was ein Riesenzufall. Was für ein Buch war das jetzt, was er vorgelesen hat?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Also er kommt einfach dahin und liest irgendein deutsches
Buch? Nein, meins, was ich in der Hand hatte. Also ich hatte...
Also deins, was du dann hattest, okay, alles klar.
Hat er mir so abgenommen und ich dachte schon, sowas...
Also kannst du auch froh sein, es war also insofern nicht ein Riesenzufall, weil der ja auf dich aktiv zugegangen ist, um dann auch ein bisschen zu zeigen, dass er Deutsch kann, ne?
Ja, genau.
Okay, ja, krass.
Ja.
Ja, okay, dagegen ist meine Belgien-Geschichte natürlich weitaus harmloser. Also ich glaube, das ist schon was anderes, in Belgien übers Wochenende nichts zu essen zu haben, als in Burkina Faso festzustecken.
Ja, das ist kein schönes Szenario.
Ja.
Ach ja, aber wie gesagt, dein Dislike teile ich auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe leider keinen One Love, um das zu kontern.
Hast du einen Track der Woche oder so?
Ich habe auch keinen Track der Woche, nein. Also ich hatte eigentlich einen, aber habe vergessen, welcher es war. Weiß ich nicht. Ich hatte vorgestern irgendwie einen im Kopf und dachte so, das muss er auf jeden Fall sein, aber ich habe komplett vergessen. Hm. Wie gesagt, ich war gestern nur mit Schlafen und Kopfschmerzen haben beschäftigt. Da habe ich dann solche Details gelöscht. Naja, sind wir durch für heute und sehen uns dann schon morgen.
So sieht's aus. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag noch.
Einen wunderschönen Tag und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, folgt uns, vergrößert die Community, ja, lasst uns einfach ein bisschen wachsen und wenn ihr irgendwie mögt, was ihr hört, dann freuen wir uns auch immer riesig, wenn ihr auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung hinterlegt, Spotify oder Podimo. Ich habe da bei Podimo, blicke ich ehrlich gesagt nicht durch, wie das mit den Bewertungen läuft. Da kann man, glaube ich, die einzelnen Episoden prozentual werten oder so. Scheißegal, wertet uns einfach, bewertet uns natürlich möglichst positiv. Das ist auch irgendwie ein Riesenansporn für uns, wenn wir sehen, dass wir gute Ratings haben. Vielen Dank, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und denkt dran, falls ihr die Macadamia-Nüsse finden solltet, schickt sie uns bitte per Post. Ihr Besitzer vermisst sie. Ach ja, man sieht sich. Macht's schön. Gut. Ciao. Tschüss.